Direkt aus Europa, Nummer 407, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Zeitz auf 91,8. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit André Hatting. Guten Abend. Deutschland gedenkt heute der Reichspogromnacht vor 75 Jahren. Sie war damals Auftakt der systematischen Judenvernichtung. In Eberswalde weihte heute Bundespräsident Gauck eine neue Gedenkstätte für die zerstörte Synagoge der Stadt ein. Klaus Lampe.
Die europaweit einmalige Synagogengedenkstätte erinnert an die Zerstörung am 9. November 1938 und symbolisiert einen Neuanfang. Der Bundespräsident würdigte das Engagement der Eberswalder Bürger, wodurch die Gedenkstätte erst entstehen konnte.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Den Sommer 1999 hat sich meine Mutter für ihren Tod ausgesucht. Möglich, dass sie das neue Jahrhundert nicht mehr erwarten mochte. Sie hatte reichlich gesehen und viel gelebt in den 87 Jahren seit ihrer Geburt in der Berliner Charité. Wir beerdigen sie auf dem jüdischen Friedhof in der harten Molasse am Waldrand über Zürich. Meine Kinder schütten schwere Lehmbrocken ins noch offene Grab. Ilse Viktoria Eva hatte ein bewegtes Leben. Kaiserzeit, Weimarer Republik, die Nazis, dann Emigration. Vieles und Wesentliches aus ihrem Leben hat sie mir zeitlebens verschwiegen. Meinen wahren Vater, das Drama um die eigene Mutter, ihre Leidenschaften und die Schmerzen über die verlorenen Lebensträume. Mit 15 habe ich in ihrem großen Kleiderschrank zwei Schuhkartons voller Briefe gefunden.
Ilse und Marie, Briefe aus Berlin. Feature von Gabriel Heim.
Ich fühlte mich leer und bitter an diesem Sommertag von Ilses Beerdigung. Ich entdeckte das Leben meiner Mutter.
In der Charité bin ich geboren. Ich heiße Viktoria. Und das hat seine Bewandtnis. Meine Mutter hat drei Kinder tot geboren, weil sie eine Hüftlähmung von Kinderlähmung hatte als kleines, das man damals nicht behandeln könnte. Und so war das Becken zu eng. Und dann war damals die Kapazität unter dem Gynäkologen Professor Strassmann. Und man machte noch sehr selten Kaiserschnitt. Das war eine große Geschichte. Und Professor Strassmann sagte also, Frau Winter, wenn das Kind und die Mutter gesund da durchkommen und uns die Operation gelingt, dann muss das Kind, wenn es ein Mädchen ist, Viktoria heißen. Und so war es.
Mein Großvater mütterlicherseits, Raskel Eisenberg, ist etwa 1880 aus Russisch-Polen nach Deutschland ausgewandert. Meine Mutter Marie, genannt Mieze, wurde noch in Polen geboren. Sie war die älteste der Eisenberg-Kinder, ein schönes und intelligentes Mädchen. Als Kind erkrankte sie an Kinderlähmung. Sie hinkte und ging ihr ganzes Leben lang am Stock. Großvater beauftragte einen Schatrin, einen Heiratsvermittler, um einen Ehegatten für Marie zu suchen. Unter den Kandidaten wählte er Felix Winter, einen jungen Kaufmann aus Frankfurt aus, dem er als Mitgift eine Möbelfabrik in Berlin einrichtete. Mieze war voller Lebensfreude, trotz ihres Gebrechens. Ich war Großvaters Liebling.
Ich war in der Sizilienschule, einer Mädchenschule natürlich. Und da waren wir 18 jüdische Mädchen in einer Klasse von 23.
1925 stirbt Ilses Vater. Sie ist 14, ihre Mutter 46. Das Haus in der Landhausstraße Nummer 8 in Berlin-Wilmersdorf bewohnen sie nun zu zweit. Doch bald darauf entschließt sich Marie Winter, Untermieter aufzunehmen. Mit 17 schmeißt Ilse die Schule. Sie will zum Theater. Erste Station, die Schauspielschule des Deutschen Theaters. Sie lebt nun als junge Schauspielerin die aufregendsten Jahre ihres Lebens. Ilse Winter steht in der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper auf der Bühne und wird für den Film entdeckt. Ilse macht Karriere, auch bei Männern.
Kommt der Ober und sagt, ich habe ein Briefchen für Sie. Sag ich, von wem? Was heißt denn Briefchen? Ja, hier. Also, der gibt mir einen Zettel und auf dem Zettel steht: Ich habe Sie in Mädchen in Uniform gesehen, in dem Film, da habe ich mitgespielt. Sie haben nur einen Wunsch, Sie kennenzulernen. Ich sitze oben in der zweiten Loge links, Walter Mehring, darf ich runterkommen? Na gut, so haben wir uns kennengelernt, damals im Café Wien.
Jeden Tag Theater, Varieté, russische Cafés, große Gesellschaft.
Berlin 1931. Im Kino zeigt man Im Westen nichts Neues. Die Nazis setzen Mäuse im Zuschauerraum aus. 7 Millionen Arbeitslose. Der Kapitalismus zerfällt vor aller Augen. Der Kurfürstendamm strahlt. Man sieht nichts von der Krise. Mit Mehring oft in Mampestube an der Ecke Joachimsthaler. Mein Lieblingscocktail, Prairie Auster. Auch oft im Kakadu. Man isst unter Palmen. Die frei herumhüpfenden Papageien scheißen auf die Teller. Mehring, das ist noch das Wenigste. Ich denke an die Bomben, die auf uns fallen werden.
Ilse ist 20. Mutter Marie sieht das alles mit Grausen. Und die Nazis sind im Trubel von Ilses Leben nicht mehr als eine Zeiterscheinung.
Also ich war mit Mehring in der Kulisse. Das war damals wirklich das schicke Künstlerlokal. Da kam an einem Abend, ich weiß ganz genau, ich hatte das Wunschkleid an von mir, schwarzes Trikotkleid mit einem kleinen rosa Blüschen drunter und einen Kissen Strohhut auf. Und es kam herein der Dramaturg von Piscator, Felix Gaspara. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und ich verliebte mich und er sich in Knall und Fall. Es ist dann also die große Beziehung meines Lebens geworden. Er war ein überzeugter Kommunist. Ich nannte ihn Molz von Komsomolz. Und er nannte mich Jojo.
1933. Ilse gastiert in Amsterdam. Nach ihrer Rückkehr nach Berlin sind die Nazis an der Macht. Ilses Freundeskreis löst sich schlagartig auf. Die Kommunisten fliehen oder tauchen unter. Die Theater ändern ihre Spielpläne. Die jüdischen Intendanten und Regisseure werden entlassen. Autoren emigrieren, Pläne und Träume zerbrechen. Ilse wird arbeitslos und zieht nach Paris. Dort lebt sie mit dem Theaterautor und Lyriker Walter Mehring in Saint-Germain. Sie arbeitet als Filmsynchronsprecherin und im kommunistischen Verlag von Willy Münzenberg. Täglich kommen Verfolgte aus Deutschland an. Juden, Intellektuelle, Gestrandete. Ilse ist gerade 22 Jahre alt, leichtsinnig und leichtlebig. Noch einmal Bohem.
Und wir frühstücken immer im Café d'Arcourt, das es auch nicht mehr gibt, am Boulevard Saint-Michel. Wir lebten ja im Hotel d'Arcourt und es gab diese guten Croissants. Und wenn ich drei gegessen hatte, sagte mir, sag mal, das kostet jetzt zu viel. Kannst du jetzt nicht aufhören, Croissants zu essen?
Mehring macht ihr einen Heiratsantrag. Das Aufgebot wird bestellt. Doch Ilse lässt die Trauung vor dem Standesbeamten platzen. Die Mutter ist entsetzt und reist unverrichteter Dinge zurück nach Berlin.
Von 1935 bis 1937 machte ich teils in Wien, teils in Paris Gelegenheitsarbeiten, um mein Leben zu fristen. Als Haushaltshilfe, als Sekretärin, als Kindermädchen, kleinere journalistische Arbeiten.
Hier brechen Ilses Aufzeichnungen ab. Im Nachtzug Basel-Paris begegnet Ilse 1935 Fred Heim. Heim ist ein wohlhabender Fabrikant und Lebemann, Schweizer Jude und gut aussehender Junggeselle. Hals über Kopf verliebt er sich in die hübsche, lebenslustige junge Frau. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat Ilse nun einen reichen Freund. Keinen vom Theater, keinen Kommunisten, keinen Intellektuellen. Heim lebt in Zürich und im Elsass und ist mit seiner Hemdenkollektion viel auf Geschäftsreise. Er fährt Bugatti und ist spendabel. Marie ist hoch erfreut. Endlich scheint die Tochter reell zu werden. Ilse spürt, dass Fred ihre Lebensversicherung sein wird. Ihre große Liebe bleibt Felix Gaspara. Der hat sich inzwischen nach Italien abgesetzt. Er hat nach den Moskauer Säuberungsprozessen mit der Kommunistischen Partei gebrochen und arbeitet, ideologisch gewendet, im Propagandaministerium des Duce in der Via Veneto in Rom. Ilse pendelt durch das Europa der Emigranten: Paris, Wien, Brüssel, Prag. In Berlin an der Landhausstraße 8 baut Marie ihr Haus aus, um weitere Wohnungen und die Dachzimmer zu vermieten. Andere denken an Auswanderung. Sie schickt Fotos. Mutter und Tochter haben sich seit über 2 Jahren nicht mehr gesehen.
August 1937. In Marie Winters Nachbarschaft werden durch die Bezirksverwaltung Berlin-Wilmersdorf gelb gestrichene Bänke aufgestellt. Für Juden im Sinne der Nürnberger Gesetze.
Paris, Wien, Brüssel, Basel. Ilse schreibt sich als Hörerin im Sommer 1937 an der Universität Basel bei Professor Edgar Salin ein, Staatsrecht und Volkswirtschaft. Sie bezieht eine kleine Wohnung, die ihr von Fred Heim finanziert wird. Umgehend legt die kantonale Fremdenpolizei eine Akte Ilse Winter an und Detektiv Schläfli gibt zu Protokoll:
Es herrscht reger Herrenverkehr bei ihr. Auch kommt es vor, dass diese bei ihr nächtigen.
Grund genug, wachsam zu sein. Ende 1937 meldet der Detektiv dem Kontrollbüro der Fremdenpolizei:
Das vorgebliche Studium ist jedenfalls nur Mittel zum Zweck. Fräulein Winter wird kaum promovieren können, da sie die Matur nicht hat. Es scheint, dass die weitere Anwesenheit durch nichts begründet ist.
Es droht die Ausweisung. Doch Ilse bleibt ihrer Lebensweise treu. Sie verliebt sich in ihren Professor. Edgar Salin ist einflussreich und gut vernetzt. Er erwidert Ilses Drängen einen Sommer lang und wirkt günstig darauf ein, dass Ilse in Basel bleiben kann. Die kantonale Fremdenpolizei Basel-Stadt erteilt Ilse Winter die Aufenthaltsbewilligung bis Ende 1939. In den amtlichen Bescheid ist vom lila Stempelkissen ein übergroßes J eingedruckt. Gerettet auf Zeit. Im Sommer 1938 kommt es zu einem Wiedersehen mit Marie. Die Mutter reist mit ihrer Schwägerin Henny in die Schweiz. Sie verbringen 3 traumhafte Wochen in Mürren im Berner Oberland. Danach kehrt Marie zurück. Zu ihren Sachen, ihrem Haus, ihren Freundinnen. Sie verabschieden sich in Basel. Ilse lässt die Mutter ziehen.
August 1938. Der Bezirksbürgermeister von Charlottenburg verkündet: Die Wochenmärkte sind judenfrei.
Am 8. Oktober 1938 schreibt Marie an die Tochter. Es ist der erste von 170 Briefen aus dem Schuhkarton.
Alles Widerwärtige und Schwere, das ich hier allein bekämpfen muss, wollte ich in Geduld ertragen, wenn ich durch dein Leben ein Ziel hätte. Aber seit Jahren und Jahren ist ein Zustand bei dir geschaffen worden, der je älter man wird, desto trostloser und aussichtsloser wird. Ist ja der ganze Krempel, den du dir gestaltet hast, ein Kartenhaus. Sieh lieber zu, dir einen Mann zu besorgen, der dich heiratet und der dich bescheiden, ganz bescheiden, ernähren kann. Für pflaumenweiche Quatschereien ist heute keine Zeit auf der Welt. Man kann heute nicht rechnen mit dem, was kommen wird, sondern nur damit, was greifbar ist. Besonders, wenn man wie wir ohne jegliches Fundament dasteht.
Nur Marie lebt als einzige der Eisenberg-Geschwister noch in Berlin. Im März 1939 beantragt Ilse für Marie eine Einreisegenehmigung in die Schweiz. Das Gesuch wird abgewiesen.
Begründung: Überfremdung. Die Weiterreise ist weder nach Frankreich noch nach den USA gesichert. Zudem steht die Tochter der Antragstellerin in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Freund.
In Berlin wird Marie vom amerikanischen Konsulat die Einwanderungsnummer 12.990 zugeteilt. Die Wartezeit auf das Visum kann Jahre betragen.
1. September 1939. Deutschland überfällt Polen. Der Zweite Weltkrieg beginnt.
Ilse studiert zu der Zeit im 5. Semester. Fred Heim bestreitet ihren Lebensunterhalt, obwohl sein Einkommen im Krieg leidet. Mit der Generalmobilmachung wird Füsilier Heim zur Grenzsicherung einberufen. Ilse trifft ihn einmal im Monat. Sie sind verlobt. Mehr nicht.
Berlin, den 17. Januar 1940. Auch du bist absolut nicht frei zu sprechen, wenn alles so kommt, wie es nicht hätte zu sein brauchen. Niemals fandest du es nötig, Fred Zugeständnisse zu machen, auch wenn du im Unrecht warst. Leicht ist es jetzt bestimmt nicht mehr für dich, einen Mann zum Heiraten zu finden, nachdem du 5 Jahre ein Verhältnis hattest. Und wenn einer kommt, wird er bestimmt nicht so sein, wie du ihn wünschst. Ich kenne doch meine Tochter, die in der Beziehung sehr blöde und unpraktisch ist und die sich nur immer in jemand verknallt, das zu nichts als Kummer führt. Als du jünger warst, war es das verfluchte Theatermilieu. Was soll dich nochmals ein Mann bezahlen, verhältnisweise? Du sagst so hin, dir sei nicht bange drum. Es ist Tausenden sehr bange, sogar gescheiteren als dir. Ich stelle mir alles schrecklich vor. Mit herzlichsten Küssen, deine Mutti.
Von Frühjahr 1940 an liegt beinahe jede Woche ein Brief aus Berlin vor Ilses Wohnungstür. Die Mutter beginnt, um ihr Leben zu kämpfen. Sie spürt, dass ihre Rettung nur von der einzigen Tochter kommen kann. Edith Glor, Ilses Freundin.
Ich kann mir das absolut vorstellen, dass diese Angst, an den Briefkasten zu gehen und diese Briefe zu öffnen. Und das hat weniger damit zu tun, um Gottes Willen, was ist jetzt schon wieder passiert und jetzt wird jetzt noch schlimmer, meiner Mutter geht es noch schlechter, sondern sie ist ja in erster Linie die Mutter und nicht die Jüdin, die bedroht ist. In einer Mutter-Tochter-Beziehung ist es immer zuerst das. Es war ganz bestimmt nicht politische Gleichgültigkeit und es war auch nicht so, dass sie damals nicht wusste, wie gefährdet die Mutter ist. Also sie hat mir erzählt, wie der Fred sie mehrmals angehalten hat, die Mutter zu holen, kommen zu lassen. Und sie wollte nicht. Sie hat das verneint. Sie hat gesagt, nein, ich will das nicht, dass die Mutter hier kommt. Es gehört natürlich zu diesem Schuldthema. Das Drama ist, dass da etwas ganz, ganz Urprivates zusammenkommt mit einer politischen Tragödie. Und das ist die Tragödie von ihrem Leben, von Ilses Leben.
4. Juli 1940. Der Berliner Polizeipräsident beschränkt die Einkaufszeiten für Juden in allen Verkaufsstellen, öffentlichen und privaten Wochenmärkten sowie im Straßenhandel auf die Zeit zwischen 16 und 17 Uhr.
Im zweiten Halbjahr 1940 schreibt Marie 34 lange Briefe an Ilse. Ihr Alltag wird immer einsamer und beschwerlicher. Sie darf ihre Briefe nicht mehr selbst einwerfen, sondern muss mit der Kennkarte zur Post gehen und dort stundenlang anstehen. Am 21. November 1940 stirbt Ilses Großvater, Chaskel Eisenberg, in seiner Wohnung am Kurfürstendamm. Noch einmal sieht sich der klägliche Rest dieser einst großen Familie auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. 1941 bezieht Ilse eine neue Wohnung in Basel, Hartstraße 63, wenige Häuser von Edgar Salins Stadthaus entfernt. Sie ist oft bei ihm. Die eidgenössische Fremdenpolizei drängt auf Beendigung des Studiums und Weiterreise.
Wir ersuchen festzustellen, wie lange das Studium noch dauern soll. Ferner bitten wir, die Verhältnisse der Winter abzuklären.
Dem Druck entgegnet Salin mit Bescheinigungen über die Notwendigkeit, weitere Hauptseminare zu besuchen und mit der beginnenden Arbeit an der Dissertation. Ilse ist jetzt 29 Jahre. Es kommt auch Post aus Rom, von ihrem geliebten Felix Gasbarra. Ihm geht es gut. Und zweimal die Woche ein Brief von Mutti. Noch eine aussichtslose Männergeschichte. Hiroshi Kitamura, diplomatischer Korrespondent einer Tokioter Tageszeitung. Kitamura gehört der Achsenmacht Japan an und pendelt oft zwischen Rom und Berlin. Nun legt er Zwischenhalte bei Ilse in Basel ein. Im Notizbüchlein vermerkt sie ein romantisches Wochenende mit Hiroshi am Vierwaldstätter See.
18. Oktober 1941. Der erste Sonderzug der Reichsbahn mit ungefähr 1000 Berliner Jüdinnen und Juden verlässt die Reichshauptstadt mit dem Ziel Litzmannstadt, Lodz. In den folgenden Wochen fahren 3 weitere Transporte ab.
Ilse will leben, sich unbeschwert verlieben, studieren, ins Theater gehen, sich dem Sternenhimmel in den Bergen hingeben. Marie hat längst keinen gültigen Pass, kann keinen mehr kriegen. Bei Marie Winter werden weitere Mieter einquartiert. Marie verfügt nicht mehr über ihr Eigentum. Anfang September schreibt sie nach Basel:
Jeder ist unglücklich in seiner Weise. Ich sitze mit dickem, wollenem Tuch in meinem Keller. Jetzt fehlt nur wirklich ein kleiner Schritt und dann liege ich auf der Straße. Immer mehr und mehr aus meinem Haus verdrängt. Immerhin konnte ich meinen Kleiderschrank behalten. Ach Gott, was ist das bald unerträglich, dieser entsetzliche Kampf ums Dasein.
Sie muss nun den gelben Stern tragen.
Erstmal einen für 10 Pfennige. Es werden welche nachgeliefert, da man doch nicht immer dasselbe Kleidungsstück auf der Straße tragen kann und ich nicht so viel Nähgarn habe, um immer abzutrennen und wieder anderwärts aufzunähen. Ja, man erlebt eben viel in unserer großen Zeit. Im Übrigen dürfen wir seit gestern nicht mehr an öffentlichen Fernsprechern telefonieren.
Marie erhält am 31. Dezember den Mistbrief. So nennt sie die Wohnungskündigung und Einbestellung durch die jüdische Kultusgemeinde zur Aufnahme der Personalien. Die Höllenfahrt naht. Was macht Ilse in jenen Tagen?
1. Januar 1942. Bern. Mit Hiroshi am Neujahrsempfang. 5 Uhr Abfahrt nach Wengen. Dinner. Hiroshi all night. 8. Januar. Coiffeur, Fremdenpolizei, Briefmutti. 11. Januar. Ankunft Hiroshi, Kaffee Spielmann, Honeymoon Sunday. Film, Marx Brothers. 13. Januar. Aussprache mit Hiroshi. Auftrag für Mutti. Abends Edgar. Wäsche 12,60. Strümpfe 4,50. Telefon 3,40.
Ilse ist hin und her gerissen zwischen dem leidenschaftlichen Hiroshi und dem besonnenen Edgar. Dazu die Mutter in höchster Lebensgefahr. Ihr Leben ist in ständiger Unruhe und ihre Gefühle sind verwirrt. Ihr einziger Verlass? Die monatlichen Zahlungen von Fred Heim. 450 Franken. Immer pünktlich. Ein Brief von Hiroshi, datiert 6. Februar 1942.
Bitte denke an deine Mutter, die einzig und allein auf deine Bemühungen angewiesen ist, und tue alles, was in deiner Macht liegt. Bitte gib die Sache nicht jetzt als verloren auf. Richte dich auf. Dein Hiroshi.
Ilse gibt sich einen Ruck und stellt nochmals ein Einreisegesuch für die Mutter. Die Fremdenpolizei Basel befürwortet das Anliegen. Ilse ist ganz aus dem Häuschen und fordert Marie auf, sich reisefertig zu machen. Doch die Hoffnung ist von kurzer Dauer.
Betrifft Witwe Maria Winter, geborene Eisenberg. Wir teilen Ihnen mit, dass die eidgenössische Fremdenpolizei in Bern das Einreisegesuch für Ihre Mutter entgegen unserer Zusicherung abgewiesen hat. Hochachtungsvoll, Jenny.
Am 19. Februar 1942 reicht Ilse ihre Dissertation zur Handelsgeschichte Basels im 18. Jahrhundert ein. Ende des Monats tanzt sie beim Fastnachtskehrausball in der Basler Kunsthalle mit Hiroshi. Wenige Tage später kommt die Hiobsbotschaft aus Berlin. Marie ist zum Abschub registriert. Am 23. März schreibt sie ihren letzten langen Brief nach Basel.
Ja, mein Geliebtes, ein Kitschroman ist dein bisheriges Leben zu nennen. Das meine zwar nicht so wechselvoll und bunt, behütet gewesen durch eine andere Zeit, aber auch nicht glücklich. Ich hatte mir das Deine wenigstens freudvoller und geebneter gewünscht. Deine Mutti.
Marie Winter ist für den Transport vom 2. April nach Warschau registriert. Ilse schreibt, Mutti deportiert. Ein Leben lang hat sie von all dem nichts erzählt.
Im Herzen bleibt Ilse so bedingungslos, wie es ihre Natur immer gewesen ist. 1950, sie ist jetzt 38 Jahre alt, wünscht sie sich ein Kind. Nicht von ihrem Ehemann Fred Heim, sie wünscht es sich nur von einem. Von Felix Gasparra, ihrem Held der frühen Jahre am Theater. Diese verlorene Welt wollte sie für ihr Leben bewahren. Darum hat sie Molls Monat für Monat in Bozen aufgesucht, um Mutter zu werden. Fernab, in einem Berggasthof.
Ilse und Marie. Regie Stefanie Lasai. Produktion Deutschlandradio Kultur 2011.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Sangerhausen auf 97,4. Die Nachrichten.
Es ist 19 Uhr. 75 Jahre nach den antisemitischen Pogromen der Nationalsozialisten hat Bundespräsident Gauck im brandenburgischen Eberswalde einen stärkeren Zusammenhalt der Gesellschaft angemahnt. Menschen dürften nicht in wertvolle und weniger wertvolle Menschen eingeteilt werden, sagte der Bundespräsident. Auf dem Platz der einstigen Synagoge in Eberswalde wurde der Gedenkort Wachsen mit Erinnerung übergeben. Auf dem Grundriss des Gotteshauses stehen hinter einer Mauer Bäume, die das Gebäude markieren. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 hatten die Nationalsozialisten Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte und Einrichtungen zerstört. Juden wurden ermordet und vertrieben.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 406. In unserer Dezemberausgabe hatten wir viel Fotos und unter anderem 2 Gespräche im Südwestrundfunk, die vor 1,5 Jahren an einem Sommerabend von 11:15 bis 11:30 gesendet worden sind. Der Gesprächspartner der beiden Schriftsteller war Herr Winkler. In dem Gespräch vom August hat er Herrn Schulze als literarischen Chronisten der Wende vom Sozialismus zum Kapitalismus im Herbst 1989 in der DDR vorgestellt. Er ist am 15. Dezember 1962 in Dresden geboren, hat also die Wende im Alter von 26 Jahren erlebt. Er hat kurze Erzählungen und Kurzgeschichten geschrieben, aber auch einen 800 Seiten langen Roman »Neue Leben«. In der DDR begann die Wehrerziehung schon im Kindergarten. Da kamen Soldaten zu Besuch und die Kinder besuchten Soldaten in der Kaserne. In der Schule hatte er das große Glück, dass er nach der 8. Klasse zur Kreuzschule gehen durfte, der Schule, auf die auch die Kinder des Kreuzchors gingen. Zum Russischunterricht, der schon in der 5. Klasse begann, kamen hier Latein und Griechisch. Über die EOS, die erweiterte Oberschule, kamen nur 9% zum Abitur. Und Latein- und Griechischunterricht gab es in der ganzen DDR vielleicht nur an 5 oder 6 Schulen. Wie es dazu gekommen ist, dass er auf diese Schule gehen durfte, hat er bis heute nicht begriffen. Für Fremdsprachen war er seiner Meinung nach gar nicht begabt. Und wenn er eine Aufnahmeprüfung in Russisch hätte machen müssen, hätte er die bestimmt nicht bestanden. Nach dem Abitur musste er Soldat werden. Der Wehrdienst dauerte in der DDR seit 1962 anderthalb Jahre. Da war er in einem 10-Mann-Zimmer auch mit Vorbestraften zusammen, aber das war für ihn auch eine wichtige Erfahrung. Und dann hat er in Jena Altphilologie studiert, weil er unbedingt studieren wollte, aber keine Chance zu haben glaubte, Kunstgeschichte oder Germanistik zu studieren, was ihm am liebsten gewesen wäre. Da waren die Studienplätze sehr begehrt. Um so einen begehrten Studienplatz zu bekommen, hätte er wohl freiwillig 3 Jahre Soldat werden müssen. Außerdem war er weder in der Kommunistischen Partei noch in einer der 4 anderen, die nicht ganz so streng kommunistisch waren, sondern nur in der FDJ, der Kommunistischen Jugendorganisation. Seine Eltern waren geschieden. Sein Vater war in den Westen gegangen und schickte ihm Bücher, die man in der DDR nicht lesen sollte. Nach dem Examen wurde er Dramaturg am Landestheater Altenburg in der Sparte Schauspiel. Da verdiente er ungefähr so viel wie ein Facharbeiter. Das war damals für ihn viel Geld. Und er hatte da nicht viel zu tun. Anwesend zu sein brauchte er nur von 10 bis 14 Uhr. Und während dieser 4 Stunden hatte er auch noch Mittagspause. Er hatte also viel Zeit zum Lesen. Und er konnte auch alles lesen, was er wollte, denn er bekam nicht nur Bücher von seinem Vater geschickt, sondern konnte sich in der Deutschen Bücherei in Leipzig auch Bücher leihen, die normalerweise nicht ausgeliehen werden durften. Das war ein großes Privileg. 1989 hat er Anfang Oktober angefangen, zu den Montagsdemonstrationen nach Leipzig zu fahren, obwohl er Angst hatte, denn man wusste natürlich nicht, wie das ausgehen würde. Am 7. Oktober wurde der 40. Jahrestag der Gründung der DDR gefeiert und am übernächsten Tag war die 2. Montagsdemonstration, an der er teilgenommen hat. Die hätte schlimm enden können, aber glücklicherweise sind da so viele Menschen auf die Straße gegangen, dass man nicht auf sie geschossen hat. Aber die Angst blieb bis zu dem Tag, an dem Krenz die Macht übernommen hat. Dass Anfang Juni in Peking auf dem Platz des Himmlischen Friedens Soldaten eingesetzt worden waren, hatte Krenz damals noch gut gefunden. Aber am Abend des 18. Oktober hielt er im Fernsehen der DDR eine einstündige Ansprache, in der er versprach, eine Wende einzuleiten. Da verschwand das Gefühl der Angst und für ihn begann die wichtigste Zeit in seinem Leben. Da gab es nicht nur für ihn große Veränderungen, sondern im ganzen Land. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 406. Danke.